Ja, gerade haben wir uns schon vorgestellt. Lukas, Markus und ich werden heute hier diesen Vortrag halten, beziehungsweise euch bei der Fahrradtour durch Münster begleiten. Ich habe hier so eine ganz schlechte Karte von Münster mal eingefügt. Da seht ihr so die einzelnen Punkte, die wir abfahren. Zunächst mal fahren wir zum Schinkendenkmal. Ihr erfahrt gleich, was es damit auf sich hat. Dann fahren wir rüber zum Schloss. Ne, dank Corona geht das ganz schnell. Im Schlossgarten erwartet uns ein Punkt. Dann auf der sogenannten A-Insel, wie ich gelesen habe, wie diese Region hier genannt wird, also direkt neben dem Zentralfriedhof. Der nächste Punkt ist dann an der Promenade direkt mit Blick auf den Aasee. Diese Karte hier, die ist von 1903. Also die zeigt so in etwa die Zeit, in der die Dinge, von denen wir gleich sprechen, stattgefunden haben. Dann fahren wir rüber zum Kreisverkehr. Da ist ein weiterer Punkt. Und wir fahren schließlich irgendwann Richtung Hafen. Da ist noch ein weiterer Punkt. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir sind hier neben dem LWL, den man hier sieht. Beim Schinkendenkmal, so wird das im Volksmund genannt, so heißt das. Also die Münsteranerinnen und Münsteraner nennen das so, weil darauf Figuren abgebildet sind, die größtenteils nackt sind. Da sieht man dann halt die Schinken. Dabei handelt es sich eigentlich um ein Kriegerehrenmal. Also hier werden Helden verehrt, sozusagen, am Mauritstor. Und zwar es wird den gefallenen Soldaten der Stadt Münster gedacht, die während der Einigungskriege gefallen sind. Ich fange damit an, weil das wichtig ist. Preußen ist sozusagen der Motor zur Bildung des Kaiserreiches. Und in den Kriegen gegen Dänemark, Österreich, Ungarn und schließlich 70-71 gegen Frankreich wurde aus dem Preußischen Reich beziehungsweise dem Deutschen Bund das erste Kaiserreich Deutschlands sozusagen oder überhaupt das Deutsche Kaiserreich. Das ist wichtig, weil der Kolonialismus, der stattfand, wurde eben vom Kaiserreich betrieben und sozusagen als nachholende Nation hat Deutschland mit Kolonialismus begonnen. Es musste also erstmal sozusagen ein Nationalstaat, ein starker Nationalstaat inmitten Europas entstehen, bevor Deutschland die Power hatte, überhaupt Kolonialismus zu betreiben. Ich glaube, der Markus, der wird da gleich noch mehr zu ausführen.
Vielleicht kurz ergänzend, das war halt die anderen Kolonien, kolonialen, die gab es schon, die praktisch Kolonialreiche hatten und Deutschland hat sich immer als zu spät gekommen erlebt und hat das im Grunde genommen wettgemacht durch noch stärkere Brutalität und Ausbeutung in den Gebieten.
Ja, dann fahren wir rüber zum Schloss. Da ist gerade eine Kundgebung und zwar anlässlich ein Jahr Hanau. Es gab ein rassistisches Massaker in Hanau am 19. Februar 2020 und hier gab es am 19. Februar 2021 eine Kundgebung vorm Schloss. Ich habe nach Schlossbildern gesucht. Ich dachte, ich nehme mal meine eigenen. Genau, und es passt auch thematisch. Aber nochmal zurück in die Geschichte. 1787 wurde dieses fürstbischöfliche Schloss zu Münster gebaut mit viel Steuergeldern, hat die Kirche das bauen lassen. Und es war eigentlich dem Fürstbischof zugedacht als Sitz. Allerdings besetzten 1802 die Preußen Münster und Westfalen und so zogen dann der Zivilgouverneur Freiherr vom Stein und der Oberbefehlshaber der Truppen von Blücher da ein und nutzten das als zivilen und militärischen Sitz. Das ist nach einer kurzen napoleonischen Besetzung Münsters und Westfalens wurde dann die Provinz Westfalen als preußische Provinz gegründet. Das ist insofern, finde ich, bedeutend, dass das, als dass das Gebäude ja die Universität repräsentiert. Und die Universität wurde 1903 nach Kaiser Wilhelm II. Benannt. Ich glaube, er war 1907 dann in Münster und hat auch der Universität dann, die nach ihm benannt ist, den Namen gegeben. Genau, das Thema Universität und Kolonialismus ist eigentlich ein sehr bedeutendes Thema, aber das lassen wir einfach heute weg, weil wir nicht alles behandeln können. Und seht uns vor, dass unsere Vorträge jetzt auch nicht, sag ich mal, wirklich höchsten wissenschaftlichen Niveau genügen. Also zumindest mein Teil kann ich sagen, bei den anderen wird es anders sein. Okay.
Noch also, kurz eine Ergänzung
nein,
zu Hanau?
Nicht, ja, bitte.
Danke. Also das fällt mir gerade ein. Wir haben letzte Woche bei Felicity, die auch jetzt hier dabei war, eine Lesung gehört über Kolonialismus in Münster. Und die hat sowas gesagt, was ich mir gemerkt habe, dass der Rassismus in Deutschland immer wieder gefüttert wird. So hat sie das, glaube ich, genannt. Und mir fällt das jetzt ein hier mit der Gedenkveranstaltung zu Hanau, dass hier in diesem deutschen Kolonialismus sozusagen auch die Grundlage gelegt wurde für den Rassismus, der sich bis heute eben in unserer Gesellschaft immer noch hält und weiter dazu führt, dass auch solche Sachen wie das Massaker in Hanau passieren.
Gut, wir sind ja noch nicht in der Diskussion. Da könnte ich jetzt sagen, es gibt nicht den Rassismus, es gibt viele, viele, viele verschiedene Rassismen. Aber gut, das stimmt sicherlich. Was vor allem nochmal in Bezug auf Münster und Namensgebung zu sagen ist, Westfälische Wilhelms-Universität, also ist völlig klar, dass Wilhelm II. Der Universität seinen Namen gegeben hat. Wilhelm II. Ist auch als Antisemit bekannt geworden, sozusagen, oder durch seinen Antisemitismus bekannt geworden. Mir fällt der Name nicht ein. Ein englischer Forscher, der hat das rausgebracht. Der hat zum Beispiel empfohlen, um alle Juden umzubringen, wäre das beste Gas. Das ist fast wörtliches Zitat. Das kann man in einem längeren Zeitartikel nachlesen. Mach das mal. Der Artikel heißt, das Beste wäre Gas. Unglaublich, dass diese Universität immer noch nach diesem Menschen benannt ist. Aber ich meine, vielleicht tut sich ja jetzt endlich was. Es gibt, glaube ich, mittlerweile den zweiten Anlauf, die Uni umzubenennen. Okay, wir schwingen uns wieder aufs Rad, fahren ums Schloss rum und landen im Schlossgarten. Und zwar vis-à-vis zum Hüfferstift. Ich lese mal vor, was hier steht. Am 20. Juni 1900 wurde Freiherr Clemens von Ketteler in Peking ermordet. Er war in China, um dort Kolonialhandel zu treiben. In China wehrten sich die Einheimischen Yi He Tuan im sogenannten Boxeraufstand gegen die Kolonialisten. Als Strafexpedition infolge des Aufstands sandte Kaiser Wilhelm II. Seine Truppen nach China mit den Worten: Kommt ihr an, so wisst, Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Führt eure Waffen so, dass auf 1000 Jahre hinaus kein Chinese mehr es wagt, einen deutschen Scheel anzusehen. 1903 errichteten Freunde und Verehrer aus allen deutschen Gauen, so die Inschrift des Denkmals, das Ketteler-Denkmal im Schlossgarten. Also man muss wissen, dieser Herr Ketteler oder von Ketteler war unterwegs, um Handel zu treiben, sprich um die Ausbeutung Chinas als Kolonie von deutscher Seite aus sozusagen zu besorgen. Andere Kolonialmächte wie die Briten oder die Franzosen hatten da auch Dependancen und waren auch dabei, China auszubeuten. Allen voran die Briten, die ja den Opiumkrieg geführt haben. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Deutschland hat sich, man könnte sagen, im Club der imperialistischen Mächte damals eingefunden und war zu Größe angewachsen sozusagen und hat dann sich beteiligt, eben diesen Aufstand in China niederzuschlagen mit seinen eigenen Truppen. Übrigens war das Train-Regiment da beteiligt, aber da kommen wir ja noch zu. Und ein anderes, da komme ich aber noch zu. Als nächstes würde ich sagen, soll uns das reichen? und wir schwingen uns auf den Sattel und fahren weiter zum Standort am Alten Zoo. Das ist, ihr kennt vielleicht die Tuckesburg, ihr kennt vielleicht das Eulenhaus, das liegt also zwischen Zentralfriedhof und Promenade. Und ich sage ganz kurz was zu dem Zoo. 1874 gegründet durch Professor Hermann Landois, direkt neben dem Zentralfriedhof. Jetzt kommen wir zum Thema, zu deinem Thema, Lukas. Ich lese nur kurz vor. Ab circa 1880 wurden dort sogenannte Völkerschauen gezeigt. Teilweise Menschen aus Afrika oder eben auch aus dem Südwestasien. Hierbei legten zum Beispiel die Missionseinrichtungen, die teilweise aus Westfalen kamen, auch aus Münster, die Missionsschwestern, darauf Wert, dass nur christianisierte Menschen hier ausgestellt würden. Es gibt dazu auch eine Ausstellung begleitendes Buch, das habe ich hier angeführt auf der Seite. Aber dann würde ich ansonsten jetzt erstmal Lukas das Wort erteilen.
Alles klar, genau, ja. Wie Edo gerade ja schon gesagt hatte, gab es eben 1880, genau 1879, die erste Völkerschau in Münster. Das Ganze wurde bis Ende der 1920er Jahre, bis 1928 betrieben. Aber auch schon davor wurden Menschen aus Kolonien verschleppt und entführt. 1830 sind auf dem Send sogenannte Kuriositätenausstellungen nachgewiesen. Und auch da war das Geschäftsmodell schon eben das gleiche, dass eben Menschen quasi entführt wurden, um lukrativ einem Publikum vorzuführen. Während die Vorführung auf den Jahrmärkten eher auf das Darstellen von Sensation und Abnormität ausgelegt waren, war es bei den Völkerschauen, lag eben der Fokus auf der Darstellung einer vermeintlich authentischen Lebenswelt, die man da präsentieren wollte. Also es wurde von den Zeitgenossen in Münster wirklich als wissenschaftliche Herangehensweise ausgelegt. Es stand nicht in erster Linie eigentlich der Unterhaltungscharakter im Vordergrund, sondern man hat es eben auch versucht, wissenschaftlich irgendwie zu rechtfertigen. Genau, dem Publikum sollte eben eine möglichst glaubhafte Darbietung des echten Alltagslebens indigener Gruppen aus den Kolonien vorgeführt werden. Dabei gab es auch Schaukämpfe. Man konnte zusehen beim Zubereiten von Speisen und Getränken. Es wurden Gerichtsprozesse vorgestellt, Tanzveranstaltungen. Aber man hat eben auch die Sanktionen, die auch den Bevölkerungen in den Kolonien zuteil wurden, in Form von Strafprozessen und sowas, das wurde alles eben auch da dann als Schauspiel vorgeführt. Alles sollte eben in möglichst authentischer Kulisse stattfinden mit Behausungen und Tieren. Zum Thema authentische Kulisse wird hier eben auch schon in den Räumlichkeiten, die es eben auch schon in diesem alten Zoo gab, jetzt auf der linken Seite, das ist das, also auf der Präsentation, das ist das Elefantenhaus im alten Zoo, was eben auch angelehnt war an eine Moschee. Also das Gebäude war eben angelehnt an eine Moschee und das ist natürlich halt auch schon der Inbegriff von kultureller Aneignung und eben auch dem Orientalismus, der eben in dieser Zeit stark betrieben wurde. Also das starke Verklären von muslimischen Lebenswelten. Zoologische Gärten waren eben naheliegende Orte, um solche Veranstaltungen stattfinden zu lassen, weil sie eben vor allem Platz boten. Also es gab eigentlich diesen pragmatischen Grund, der eben gepaart war mit dem Anschein des Exotischen, was eben der Zoo schon an sich auch mit seinen Tieren eben sozusagen als Grundlage geboten hat. den Menschen, die eben in diesen Völkerschauen ausgestellt wurden, war es meistens untersagt, das Gelände zu verlassen. Und ja, also die zoologischen Gärten waren eben nicht Veranstalter, sondern wurden eben von reisenden Unternehmen, wie beispielsweise Karl Hagenbeck, hat man vielleicht schon mal gehört, aus Hamburg. Die wurden eben, also ein Zoo wurde dann als Veranstaltungsort gemietet und zumeist tourten diese Veranstalter dann eben durch ganz Deutschland mit ihrer zusammengestellten Volksgruppe. Genau, dann wollte ich auch einmal kurz was vorlesen aus dem Jahresbericht des Zoologischen Gartens von 1899. Da steht geschrieben, die riesenhaften, schnellen Fortschritte, welche die Kultur in allen Ländern macht, lassen die Zeit als nicht mehr fern erscheinen, wo fremde Völkerschauen in ihrer ursprünglichen Eigenart nicht mehr in Europa vorgeführt werden können. Umso mehr werden wir jede gegebene Gelegenheit benutzen, durch derartige Schaustellungen die Völkerkunde bei uns zu verbreiten. Also man hat wirklich geglaubt, dass diese Vorstellungen, diese Vorführungen einem irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse bieten würden. Dabei hat man halt eigentlich nur das reproduziert, was man eh schon geglaubt hat über andere, aus einem eurozentristischen Weltbild über andere Kulturen zu wissen. Genau, ja, dieser riesenhafte, schnelle Fortschritt, der hier beschrieben wird, war eben auch eigentlich nur die europäische Zerstörung von Gesellschaftsstrukturen in den Kolonien. Und der wurde eben euphemistisch dann natürlich gerne als Zivilisation oder Fortschritt beschrieben. Die BesucherInnen, die an diesen Völkerschauen sich natürlich, also die das angesehen haben, die waren eben zum allergrößten Teil auch einfach überhaupt nicht gut informiert. Und die mangelnden Vergleichsmöglichkeiten der BesucherInnen sorgten eben dafür, dass diese leicht von einer authentischen Darstellung überzeugt werden konnten. Und aus anderen Städten gibt es sogar Belege, dass teilweise nordafrikanische Gruppen durch Sintize und Romnia ergänzt wurden, um eine größere Gruppe zusammenzustellen. Häufig wurden die Entführten auch dazu gezwungen, eben über ihr Herkunftsland zu schweigen. Und die wurden teils genötigt, eigens angefertigte Kostüme zu tragen. Also man hat nicht mal Wert darauf gelegt, dass sie wirklich ihre authentische Kleidung tragen, sondern man hat das Ganze eben auch direkt wirklich dann nochmal ins Exotische sozusagen übergriffen, indem man denen dann eben sozusagen bunte Kostüme hergestellt hat. Neben Hagenbeck gab es auch weitere Großveranstalter von Völkerschauen, so auch beispielsweise Paul Marklitz, der an den Direktor des Münsteraner Zoos, Hermann Landois, 1898 auch Folgendes schrieb. Die Schulis sind doch schon ein bisschen zu sehr abgedroschen. Darum Krieger des Mahdi. Das klingt schon pompöser und wird auch mehr ziehen. Das bezieht sich darauf, in welcher Weise der Zoo in Münster eine neue Völkerschau auftreten, der Krieger des Mahdi, wie das hier genannt wird. Also man sieht hier eben in der Mitte die originale Dauerkarte des Hermann Landois. Und genau, das schrieb dieser Veranstalter der Völkerschau, schrieb das eben an den Direktor, wie er die sozusagen anwerben sollte. Also Marklitz klärte Landois hier über eine Namensänderung auf. Dieser Begriff Schuli, den ich gerade eben genannt habe, das ist eben auch eine rassistische Fremdbezeichnung, wie eben Leute aus, also Menschen aus Äthiopien genannt wurden. Man belog bei den Völkerschauen im Anschein der Authentizität, also auch die BesucherInnen, die sich, wie hier beschrieben, wahrscheinlich schnell von exotischen Namen blenden ließen. Es ging mehr um die Kreation eines lebendigen Bildes, was man eben dann auch in dieser Zookulisse zeigen wollte. Und man wollte eben bewusst auch diesen Widerspruch aus Faszination und Gefahr sozusagen beleben. Also dass man, teilweise wurden solche Völkerschauen dann eben auch mit reißerischen Titeln bekannt gegeben, wie dass man die Menschenfresser vom Nil sich anschauen sollte. Und dabei wurde eben auf das auf Verklärung gesetzt, beziehungsweise dieses Gefährliche und diese Faszination, das sollte eben bei den Menschen sozusagen, dieses Gefühl sollte erweckt werden, damit die Leute eben bereit sind, dafür zu zahlen. Mit besonders großer Erwartung wurde 1894 auch eine Gruppe aus Ostafrika erwartet, da man zuvor in der Werbung vermittelt hatte, dass diese aus der deutschen Kolonie stammen würden. Anscheinend gab es eben aber auch in der Münsteraner Bevölkerung ein gesteigertes Interesse für die eigenen Kolonien, also für Ostafrika und Südwestafrika. Genau, also sowohl die Besucherzahlen als auch das Medienecho, beispielsweise Münsteraner Merkur, lässt darauf schließen. Genau, die letzte Völkerschau, die im Alten Zoo stattgefunden hat, war eben eine Indienschau 1928. Da ist hier eben auch unten rechts auf der Seite das ein Foto davon abgebildet. Jetzt machen wir noch einen kleinen Zeitsprung zum Anfang der 1980er Jahre. Und zwar gibt es den Alten Zoo ja jetzt in dieser Form nicht mehr. Man kann den zwar noch besichtigen, da gibt es noch die Tuckesburg beispielsweise, was auch der Wohnsitz von Hermann Landois war bis zu seinem Tode. Und der Eulenturm steht beispielsweise noch, hat man ja auch der vorherigen Folie gerade auch schon einmal gesehen. Und der Allwetterzoo, der eben dann neu gebaut wurde, beziehungsweise der Vorstand vom Allwetterzoo, rief 1980 die MünsteranerInnen dazu auf, dass man ihnen Geschichten und Erzählungen zusenden solle, damit diese in einem Buch veröffentlicht werden können. Und man war zu dem Zeitpunkt dann sehr erstaunt darüber, wie viele alte MünsteranerInnen gerade eben auch von diesen Völkerschauen dann berichteten und sah sich dann eben so ein bisschen in dem Konflikt, ob man das überhaupt darstellen kann oder ob man das überhaupt abdrucken möchte. Und das zeigt eben auch, wie das, ja, die koloniale Amnesie, also das Vergessen von kolonialen Umständen, wie das eben auch in Münster an diesem konkreten Beispiel festgemacht werden kann. Ich lese jetzt ganz zum Abschluss nur noch eben kurz einen Bericht vor, der eben in den 1980er Jahren eben diesem Allwetterzoo zugesendet wurde, um sich vielleicht so ein bisschen das vor Augen zu führen, wie eben auch die Lebenswelt gerade zu dieser so um 1900 in Münster ausgesehen haben könnte. Es war wohl etwa um die Jahre 1923-24. Ich war ein ungefähr 10-jähriger Junge aus einem Ort dicht bei Münster, der heute fast städtisch geworden ist. Damals aber ein ländliches, stilles Dorf. Wie es einem Jungen auf dem Dorfe so ging, das Leben vollzog sich in Busch, Feld und ländlicher Behausung. Wir waren vertraut mit all den kleinen Geheimnissen münsterländischen Lebens und erlebten unsere Jugend in den bescheidenen und doch aufregenden Abenteuern in der Welt des bäuerlichen und handwerklichen Daseins. Die weite Welt außerhalb dieses engen Kreises war unendlich fern und ganz unerreichbar. Kaum jemals war ein fremder Mensch in den Gesichtskreis unserer eng begrenzten Heimat. Die ferne Welt existierte nur in Bilderbüchern, wie ein unerreichbares Märchenland. In diese Zeit meines dörflichen Daseins fiel für mich ein großes und in Erinnerung lebendig gebliebenes Erlebnis. Eine Völkerschau im Alten Zoo in Münster. Also man sieht hier wirklich einfach, dass eben für dieses wirklich eng begrenzte, für diese eng begrenzte, ja, kulturelle Landschaft im damaligen Münster, war das eben dann für gerade für so einen kleinen Jungen halt ein riesiges Ereignis, wo dem eben glaubhaft eine Realität vorgegaukelt werden konnte. Und weswegen das eben dann auch bei so vielen MünsteranerInnen im Gedächtnis geblieben ist, was dann eben 1980, als der Allwetterzoo dazu aufgerufen hat, eben dann auch die Veranstalter davon gemerkt haben. Genau, damit würde ich jetzt abschließen. Dann könnt ihr gerne weitermachen. Wenn ihr später aber noch Fragen habt, bin ich auf jeden Fall auch noch da, stehe zur Verfügung.
Super, vielen Dank, Lukas. Ja, nach diesem echt eindrücklichen Vortrag, vor allen Dingen wusste ich auch nicht, dass die Völkerschauen wirklich so lange gezeigt wurden. Ist ja der Hammer. Schwingen wir uns wieder aufs Rad, radeln allerdings nur eine kleine Ecke weiter. Und kommen an dieses Prunkstück. der Erinnerung hier an der Promenade. Ihr wisst wahrscheinlich alle oder Sie wissen wahrscheinlich alle, wo das steht. Das ist an der Promenade. Man kann von da aus gut auf den Aasee schauen. Das ist das 13er-Denkmal. Das 13er-Denkmal selber, das, was wir da sehen, ist nicht das ursprüngliche 13er-Denkmal. Am 1. September 1872 wurde nämlich das erste 13er-Denkmal an dieser Stelle eingeweiht. Es wurde der gefallenen Soldaten des 13. Infanterieregiments, daher der Name, während der Einigungskriege gedacht. Ehrung der Toten des, des Regimentes stand da drauf. Dieses Regiment war auch an der Niederschlagung der Aufstände in China beteiligt. Zu denen habe ich ja schon was gesagt. Ich muss mal eben jemand reinlassen. Zu diesem Feldzug sozusagen der Deutschen in China habe ich schon was gesagt. Man kann also sagen, dieses Denkmal ist ebenso ein Ort, der die Erinnerung an die Kolonialzeit und an die militärische Besatzung einer Kolonie wachhält.
Hallo, darf ich was fragen? Ich glaube, alle sind gerade rausgeflogen. Ich sehe nur noch Sie. Ich wurde auch gerade aus dem Meeting ausgeladen. Ich glaube, es sind gerade keine Teilnehmer mehr da.
Oh, das ist ja krass.
Ja. Doch, also ich bin noch anwesend.
Ich bin auch noch da.
Also ich sehe hier 18 Anwesende. Da müssen
dann war es nur ich vielleicht.
Ja, okay. Sorry. Aber trotzdem danke. Okay, ich mache mal weiter. Also das, was wir jetzt sehen, ist allerdings ein neueres Denkmal. Das wurde 1925 eingeweiht. Und nach dem Krieg 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde irgendwann eben so eine Inschrift da angebracht, dass den Toten beider Weltkriege gedacht wird. Allerdings mit dem eindrücklichen Motto Treue um Treue versehen, was sehr an dieses Meine Ehre heißt Treue der Waffen-SS erinnert. Also das sind schon Traditionen, sage ich mal, mindestens militaristische. Deswegen finden sich eben dann auch immer wieder solche Graffito-Züge auf dem Denkmal. Das ist also häufig, dass das sozusagen kommentiert wird, dieses Denkmal. Das wurde jahrelang auch zur Heldenverehrung durch Burschenschafter und durch Traditionsvereine der Wehrmacht und Bundeswehr genutzt. Das hat aber, soweit ich weiß, in den letzten Jahren nicht mehr stattgefunden. Stattdessen finden am Volkstrauertag Veranstaltungen im Rathausinnenhof statt. Okay, so viel zu diesem 13er-Denkmal mit einem eher unscheinbaren Link, sage ich mal, zur Kolonialzeit. Und wir schwingen uns wieder aufs Rad, fahren weiter.